Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo.
Du erzählst heute wieder eine Geburt, die Geburtsgeschichte für den Jänner. Und das ist eine Geburt, die vor gar nicht so langer Zeit erst stattgefunden hat.
Genau, es war meine letzte Geburt im Jahr 2024. Und weil die so nah ist, glaube ich, kann ich es auch zeitlich ganz stark herholen, wann ich gerufen worden bin, wann das Baby auf die Welt gekommen ist. Und weil es auch so nah ist, bin ich sicher auch noch emotional ganz nah und mit der Familie verbunden.
Ich kann mich sogar erinnern, du hast lange auf das Baby auch gewartet, weil wir eigentlich ins Waldviertel fahren wollten über den Jahreswechsel und du immer gesagt hast, naja, ob du dich das traust, weißt du nicht, weil es steht immer noch eine Frau in der Warteschlange.
Genau, und eine Familie, die das dritte Baby bekommt. Und da habe ich gewusst, ich weiß nicht, ob es sich auch zeitlich ausgeht. Sie hat beide Kinder davor im Krankenhaus bekommen. Das heißt, es war auch für diese Familie die erste Hausgeburt. Und im Nachhinein, jetzt im Wochenbett, habe ich erfahren, dass er, der Kindesvater, überhaupt nicht begeistert war von der Hausgeburt. Er kommt aus einer Wiener Arztfamilie und ich glaube, er hat es nicht so leicht gehabt, die Idee seiner Frau zu unterstützen oder seiner Familie warm zu machen. Ich glaube, er hat sich recht geplagt mit der Idee, dass das dritte Baby mit einer Hausgeburt zur Welt kommen soll. Sie war sich aber ganz sicher. Also ich habe sie kennengelernt alleine, ohne Partner. Eine Frau, die so für mich so ganz stark gespürt hat, wo ihre Sehnsucht hingeht. Sie hat zwei wirklich kleine Buben, die sind 3 und nicht einmal 2.
Wahnsinn.
Also wirklich kleine Buben. Und ich glaube, sie hat sich's nicht vorstellen können, zur Geburt auch von diesen Buben wegzugehen. Für mich ganz verständlich. Wenn man so kleine Kinder hat, dann ist man einfach denen so nahe und möchte, dass denen so gut geht. Das heißt, ich habe sie kennengelernt. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich glaube, ich habe ihr auch in dem Gespräch die Sicherheit gegeben. Sie war nämlich schon so, dass sie überlegt hat, kommt sie ins Geburtshaus? Und dann im Plaudern ist sie schon drauf gekommen, na, wie viel besser wäre es, wenn sie zu Hause wäre, wenn idealerweise beide Buben schlafen und das Baby doch einfach irgendwo zu Hause auf die Welt kommt. Und ich glaube, mit dieser Idee ist sie dann nach Hause gegangen. Ja, es scheint nicht so fein gewesen zu sein für ihren Mann. Aber weil ja dann doch ein bisschen Hausgeburt im Raum gestanden ist, habe ich sie beim zweiten Treffen zu Hause besucht. Und ich glaube, das hat einfach geholfen, dass er die Fragen, die er mir gestellt hat, das persönliche Kennenlernen, was ja so wichtig ist, eine Beziehung aufzubauen, dass sie dann gesagt hat, seit diesem Treffen war er auch eigentlich, jetzt, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, er war hausgeburtsbegeistert, aber er hat diese Idee der Hausgeburt, mit der hat er sich angefreundet.
Er war positiv
gestimmt. Er war positiv und hat, wie er mir erzählt hat, es auch in seiner Familie so weit gut erklären können, dass sie mir dann im Wochenbett erzählt haben, die Mama von ihm ist, glaube ich, Anästhesistin und angeblich wurde sie gefragt, wie sie das denn aushält, wenn da ein Enkelkind zu Hause auf die Welt kommt und sie soll angeblich gesagt haben, mein Sohn weiß schon, was er tut. Also er hat auch seine Familie so weit ins Boot geholt, dass da jetzt kein Gegenwind war.
Ja, das mit dem Gegenwind und tatsächlich auch mit den Arztfamilien, das habe ich auch schon mal gehört von einem befreundeten Paar, die auch unseren Geburtsvorbereitungskurs mit der Villa Muttermund-Methode gekauft haben und deshalb bei den Q&As, die wir monatlich halten, dabei waren. Und im letzten Q&A kam tatsächlich von einem Paar die Frage, wie man denn damit umgeht, wenn der Geburtsort vom Umfeld als nicht gut erachtet wird. Und dann hat mein Freund also gleich gesagt, ja, das kennt er auch. Er kommt selber aus einer Arztfamilie oder beide haben wirklich viele Ärzte und Ärztinnen im Umfeld und sind da auch viel auf Widerstand gestoßen und haben aber dann sehr schnell aufgehört, auch den Geburtsort gar nicht mehr zu besprechen, weil sie sich so sicher waren, dass sie das machen wollen und auch im Nachhinein so glücklich waren, dass sie ins Geburtshaus gekommen sind, aber dass das nicht so leicht ist. Und das finde ich immer noch sehr faszinierend, dass die persönlichen eigenen Entscheidungen, gerade auch wenn es um Kinder geht und eben auch um vielleicht Enkelkinder, wo dann halt die zukünftigen Großeltern auch glauben, sie dürfen da mitsprechen, dass da immer wieder die eigenen Entscheidungen in Frage gestellt werden und dass das eigentlich gerade für Menschen, die noch gar keine Eltern sind, auch urschwer sein.
Total
also
schwer.
Urschwer ist, ja.
Ich verstehe es auch, weil die Zahlen so gegen die außerklinische Geburtshilfe sprechen.
Mhm.
Die Zahlen nämlich von den Menschen, die eine außerklinische Geburt machen, das liegt bei 2%.
Ja.
Wenn man sich aber die Zahl der Zufriedenheit anschaut, die Familien haben, wenn das Baby bei einer Hausgeburt oder im Geburtshaus zur Welt kommt, dann ist die Zufriedenheit bei 99-100%. Ich glaube, es würde kein Gegenwind mehr kommen, wenn es 50-50 ist. Und das wäre eine Zahl, die wäre wirklich ganz leicht möglich, dass 50% der Familien im Spital wären, 50% bei Hausgeburten oder in Geburtshäusern. Ja, jetzt von der Gesundheit. Es war ja sogar bei meiner ersten Hausgeburt, die ich mitbekommen habe, das war die Hausgeburt von meinem Neffen, der ist 1984 auf die Welt gekommen, da habe ich gerade maturiert, war ja auch, ich bin ja auch aus einer Arztfamilie, war auch deutlich spürbar, dass das nicht gut angesehen wurde. Mein Papa hat es erst nach der Geburt von seinem Enkelsohn erfahren, dass das eine Hausgeburt war. Also so gescheit waren wir damals schon. Ich war die Einzige von der Familie, die gewusst hat, dass meine Schwester und mein Schwager eine Hausgeburt planen. Dann war das Baby da, dann wurde es verkündet, es war eine Hausgeburt und dann war noch ein Aufschrei.
Wirklich?
Es war im Nachhinein noch ein Aufschrei. Wie konntet ihr so etwas tun? Wie konntet ihr so etwas planen? Was für mich dann so schön war, ich habe ja dann ein Jahr später die Ausbildung zur Hebamme begonnen und bin dann ja gleich nochmal 2 Jahre später in die Freiberuflichkeit gegangen und mein Papa, der ja noch jahrzehntelang als Zahnarzt gearbeitet hat, war dann ein ganz, ganz großer Hausgeburtsfan. Und ich weiß, er hat mich so oft dann noch zu sich in die Ordination geholt, weil eine schwangere Frau da war und ich soll doch mal so eine Zwischendurchberatung machen. Also von den 19 Enkelkindern sind bis auf 5 alle zu Hause oder in einem Geburtshaus zur Welt gekommen. Mhm. So war es dann in unserer Familie.
Mhm.
Und ich habe so gesehen, dass das für meine Eltern, die ja vorher sehr kritisch waren der außerklinischen Geburtshilfe, dann ganz klar war, Babys kommen am besten daheim oder im Geburtshaus zur Welt. Das war für mich schon sehr schön.
Spannend.
Genau, also das war sozusagen ein bisschen so zum Erzählen. Die Familie, man muss noch wissen, sie sind erst vor einem halben Jahr wieder nach Österreich gekommen, sind eine multikulturelle Familie. Er hat einfach in Istanbul in der österreichischen oder deutschsprachigen Schule unterrichtet. Und sie wollten aber, dass die Buben auch rechtzeitig und gut Deutsch lernen. Ich glaube, sein Vertrag ist vielleicht auch ausgelaufen. Das heißt, sie sind vor Beginn des neuen Schuljahres nach Wien gekommen. Ich kann Englisch, aber es ist halt ein anderes Englisch, als es vielleicht ihr jetzt gelernt habt. Also wir haben ein Schulenglisch gehabt. Es hat damals keine Filme auf Englisch gegeben. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich traue mich sprechen. Mein Vokabular ist auch nicht so schlecht, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Hoppalas und wie viele Fehler und wie viele falsche Vokabeln sind. Aber ich rede drauf los und wir haben uns gut verstanden.
Ja, ich finde, dein Englisch ist so, man versteht es, gerade wenn man auch deutschsprachig ist, weil du halt schon...
Ich sage nicht, ich rede ein bisschen Englisch. Also es ist so ein mit irrsinnigen deutschen Akzent.
Na, das und halt auch deutsche Wörter dann schön umgesetzt ins Englische, als gäbe es das Vokabel.
Aber auf jeden Fall.
Es ist dann halt, ja. Also ich verstehe immer, was du meinst.
Danke. Wie oft rede ich Englisch mit dir?
Naja, als wir unseren Online-Kurs produziert haben, war eine deiner Schwangeren kurz da, um zu teachen, die ist aus LA.
Ja, das stimmt.
Und da habe ich dich viel Englisch reden hören. Das war schon lustig, ja.
Aber ich bin schon sehr mutig. Ich rede einfach sehr drauf
mutig.
Los, oder?
Ja, doch, viel mutiger als früher. Ich kann mich erinnern, ich habe ja immer die Administration fürs Geburtshaus gemacht und von euch 3 Hebammen damals kam immer das Feedback, bitte keine englischsprachigen Frauen, wir fühlen uns alle nicht wohl mit Englisch. Und das hat sich total gewandelt, weil immer wieder dann doch gekommen ist, dass ich angefragt habe, hey, da ist aber eine süße englischsprachige Frau, die schon mal in einem Geburtshaus geboren hat in ihrem Heimatland, die würde jetzt gerne wieder und so. Und dadurch habe ich euch immer wieder Englischsprachige zugeschustert und dadurch seid ihr auch viel selbstbewusster geworden.
Ja, also ich bin es jetzt schon teilweise gewohnt. Ich habe auch meinen geburtshilflichen oder gynäkologischen Sprachschatz echt in die Höhe geschraubt. Man kann ja dazu lernen.
Ja.
Ja, und ich schaffe es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich komme mit meinem Englisch so gut durch, dass ich gut vorbereiten kann, dass ich das Wichtigste sagen kann. Und auch, ich glaube, das liegt mir ja sehr, auch so meine Wärme und Zuneigung auch in Englisch ausdrücken kann. Ja. Das ist mir ja so wichtig.
Mit viel Lachen geht alles.
Ja, und mit Umarmen. Und manchmal muss man bei der Geburt auch nicht so viel sprechen. Aber ich habe gewusst, das wird jetzt eine English-supported Geburt werden.
Birth. Ich weiß schon, dass Birth ist, ja.
War jetzt nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, und die ersten zwei Buben sind deutlich über den Termin gekommen. Und deshalb war ich mir auch so unsicher, kann ich eigentlich über Silvester ins Waldviertel fahren, weil der errechnete Geburtstermin war am 29. Dezember. Und das kleine Mädchen ist am 30. Dezember auf die Welt gekommen. Das heißt, diesmal war kein langes Warten. Und da merke ich immer, wenn ich einen Anruf bekomme, und das ist eine Familie, die schon zweimal 10 Tage, 14 Tage auf ein Baby gewartet hat, spüre ich so richtig, wie sich auch die Frau jetzt freuen wird, dass es jetzt losgeht. Und genauso ist dieser Anruf gekommen. Ich habe gebeten um eine Vorwarnung. Ja, weil wenn es das dritte Baby ist und ich bin vielleicht mit dem Fahrrad in Wien ohne Hebammentasche und ich muss dann wieder nach Hause fahren, meine Taschen holen, das kann schon sehr eng sein. Und deshalb habe ich sie gebeten, mich doch früh anzurufen. Dieser Anruf ist um 23:30 Mitternacht gekommen und um 3 Uhr hat sie mich wieder angerufen. Und ich habe gewusst, diesmal wird es nicht so rasch gehen. Also es war auch kein Blasensprung, es war ein Wehenbeginn und ich habe mir auch noch gegönnt, einen Kaffee zu trinken und bin dann zu ihnen gefahren und war dann so circa um 4 Uhr bei ihnen. Mhm. Und es war nur das Paar wach, die beiden Buben haben geschlafen und es ist sehr gemütlich und friedlich weitergegangen und sie ist so ihre Runden im Wohnzimmer herumgegangen und als Hausgeburtshebamme integriert man sich einfach in das, wo man eingeladen wird. Also ich trage meine Taschen hinein, ich stelle sie irgendwo ab, ich nehme meine Dokumentation heraus, ich beginne die Geburtsanzeige zu schreiben. Und ich habe so das Gefühl, zu Hause ist es einfach den Frauen möglich, das weiter zu tun, was sie ja, bevor ich gekommen bin, auch schon gemacht haben. Das heißt, es bleibt einfach sehr, sehr ruhig, sehr friedlich. Ich horche ab und zu Herztöne und so vergeht die Zeit. Und ich war eigentlich sehr, sehr froh, dass sie mich früh angerufen hat, weil so konnten wir noch ein paar Worte wechseln. Ich habe gewusst, dass sie eine Sehnsucht hat, dass das Baby kommt, noch bevor die Buben aufwachen. Das heißt, so dieses Kontakten und Schauen, in welche Familiensituation kommt man hinein, ist einfach auch für mich als Hebamme wichtig.
Was hatten Sie geplant gehabt, wenn die Buben aufgewacht werden?
Ich glaube, sie haben neues Spielzeug vorbereitet und haben sich gedacht, die werden dann spielen.
Ah, süß.
Ich habe sie auch ein bisschen in dieser Idee gelassen, weil es war uns beiden Frauen, also ja, ihr als Gebärdende und mir als Hebamme klar, wenn jemand nicht dabei sein wird, dann ist das der Vater. Mhm. Ja, und ich habe so das Gefühl gehabt, es wären auch Großmütter in der näheren Umgebung gewesen. Aber es war, wo ich da so gekommen bin, keine Idee, dass da jemand dazugeholt wird. Und die Abstände waren noch groß und sie hat es gut gemacht. Und sie ist so eine leise Frau. Das heißt, ich konnte von außen jetzt nicht einschätzen, wo sie steht. Mhm. Und sie hat mir auch noch gesagt, dass der kleinere der Buben, der jetzt bald 2. Geburtstag hat, immer um 5 Uhr aufwacht. Also das heißt, 5 war schon so eine prickelige Zeit und es wird 5 und alle schlafen und um 5:30 tapst der Dreijährige heraus und den habe ich noch gar nicht kennengelernt. Den Kleineren kannte ich und das war ein ganz ein offener Kerl und der Dreijährige kommt und mitten in der Nacht eigentlich, alles war finster. Die Mama sagt, das Baby kommt, die Hebamme ist da, hat er sich aber jetzt recht gut reingefunden und ist dann so ein bisschen um uns gekreist. Und es war schon sehr deutlich, dass der Papa die Betreuung von ihm übernimmt. Dann ist sie neugierig geworden und hat mich gebeten, dass ich doch einmal nachschaue, wo sie steht. Und der Muttermund war eigentlich verstrichen und das Babyköpfchen sehr, sehr tief.
Mhm. Verstrichen heißt, dass die Frau 10 cm eröffnet war und dass man eigentlich dann bald in die Schieb, also in die...
Dass ich rechnen muss, das Baby kann bald kommen, die Fruchtblase ist noch gestanden. Mhm. Das kann auch, wenn es das dritte, vierte Kind besonders ist, auch durchaus bremsen. Ja, also es ist so, dass dann einfach der Druck vom Babykopf nicht so vehement ist. Gleichzeitig weiß man aber, wenn die Fruchtblase springt, kommt das Baby bald. Mhm. Und sie hat mir schon in der Schwangerschaft gesagt, dass sie Freude hätte am warmen Wasser. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich nicht die Badewanne einlasse. Bin dann mit dem Buben, der schon wach war, ins Badezimmer gegangen. Wir haben die Badewanne eingelassen. Sie ist gekommen und dann waren der Bub und der Papa wieder spielen. Sie steigt in die Badewanne, sie hat den Blasensprung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, mit meinem guten Englisch, es ist alles gut, du kannst schieben. Und sie hat gesagt, dass dieser Satz war für sie so wichtig, weil sie hat zum ersten Mal in der Badewanne geboren. Und für sie war Geburt immer mit diesem Brennen, mit diesem Spannungsbrennen verbunden. Und das hat sie diesmal nicht gespürt. Ich habe aber die Hand schon beim Köpfchen gehabt und ich habe gesagt, das Baby kann kommen, es ist alles bereit. Und sie hat mir im Nachhinein gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie jetzt schon so weit ist und wirklich in der nächsten Wehe ist ihr kleines Mädchen in der Badewanne auf die Welt gekommen. Nur wir zwei oder wir jetzt drei Frauen waren im Badezimmer. Ja, eine halbe Minute später hab ich dann Vater und Sohn hereingeholt und es war wirklich ein Fest. Und es war auch so schön, weil der kleinere Bub, für den das nicht so einfach gewesen wäre, nicht ganz nah bei seiner Mama zu sein, hat an diesem Tag bis um 7:30 in der Früh geschlafen. Das heißt, er ist aufgewacht, wo sie schon wieder aus der Badewanne heraus war, wo sie schon wieder sich angekleidet hat, wo sie schon mit ihrer kleinen Tochter auf der Couch gelegen ist. Und dann ist dieses Fest weitergegangen. Wir müssen wissen, es ist ja noch Weihnachtszeit, das heißt, überall sind noch Kerzen und Engel und noch der Christbaum gestanden. Und das ist so fein, in so einer Atmosphäre dann einfach noch die Dokumentation zu machen und noch zu wiegen und zu messen. Und gleichzeitig geht dieses bunte Familienleben schon los und weiter.
Schön.
Ja, also es war dann wirklich so, der Große hat dann schon ordentlich Rambazamba gemacht mit dem Papa. Der Kleine hat ein Fahrradl geschenkt gehabt, also so ein Laufrad, und war mit dem in der Wohnung unterwegs. Ein Kind war am Busen, ein bisschen was ist zum Essen hergerichtet worden. Und wo ich mich dann verabschiedet habe am Vormittag, habe ich mich schon sehr gefreut dann auf den nächsten Tag, wo ich sie besuche. Und ich habe es auch so lustig gefunden, weil sie hat mir dann erzählt, du, dann haben die Buben mit Papa diese Spielzeuge ausgepackt, die auch für die Geburt vorgesehen waren. Und ich bin aufgestanden und habe die Küche gemacht. Mhm. Und ich wollte schon sagen, na ja, das hättest du ja nicht machen müssen. Und gleichzeitig habe ich so gesehen, für sie war auch das so ein großes Glück. Das kleine Mädel hat geschlafen, die anderen waren gut versorgt. Und sie ist eine Frau, die sich wohlfühlt, wenn Ordnung ist. Und dann hat sie es gemacht. Und ich habe jetzt das Wochenbett schon abgeschlossen. Und es geht alles wunderbar weiter. Der Älteste plagt sich noch, habe ich ja auch. Ich kann ja schon noch viele Sachen sagen, die ich auch erlebt habe, dass eigentlich immer die Erstgeborenen sich mehr plagen, wenn da ein neuer Mensch dazukommt. Der Einjährige ist, steht super auf seinen Fussel, ist urlieb. Und ich habe so das Gefühl, die nächsten Kinder fühlen sich dann viel mehr beschenkt von dem, was kommt. Und die Ersten merken, oh oh, mir wird noch mehr Zeit abgezwackt. Und jetzt habe ich sie auch sehr ermuntert, nachdem ihre Mama aus Istanbul gekommen ist, sich auch wirklich wieder so Mama- und ältester Sohn-Zeiten zu gönnen. Und ich glaube, das wird sie auch gut machen. Und alle Kinder finden sich eigentlich meistens nach 4 bis 6 Wochen rein in so eine erweiterte, größere Familie.
Das ist ja auch aufregend, also für alle Beteiligten, und gerade dieses Großfamilie werden, das ist sicher auch mit Mischgefühlen besetzt, weil dann einfach so viele Charaktere und Menschen in einer Familie sind. Ja, aber ganz schön, dass die Familie einfach so schön in dieses neue Familienleben starten durfte. Also sehr schöne
Also ja, Geschichte. Und das Echo war halt, es war die schönste Geburt, es war die beste Entscheidung. Als Hebamme überlege ich immer, wie wäre sie denn im Spital gegangen? Und natürlich wäre es ja gut gegangen und sie hätte gut ihr Baby bekommen. Aber für die Buben wäre es schon ganz anders gewesen. Ja, und es sind kleine Buben. Und man weiß nie, wie es halt da so einem knapp Zweijährigen geht. Er hat noch nie auswärts geschlafen. Das sind so die ganz normalen Familiengeschichten. Ja, und man würde auch nichts ausprobieren, nur weil man da jetzt schwanger ist oder nur weil ein Geschwisterl Baby kommt, ja, sondern man lässt sie eigentlich fast darauf ankommen, wie wird die Situation sein, wenn die Geburt losgeht und dann werden wir schon schaffen und dann wird es dieser Einjährige auch schaffen. Aber so war das so ein Glück. Er hat genau in der Nacht sich so ausgeschlafen und war dann wirklich so gut aufgelegt und war auch so lieb, wo er da seine Schwester begrüßt hat. Und ja, das sind so die Momente, die ich als Hebamme auch, weil meine Arbeit eigentlich schon getan ist, so richtig aufsauge. Also ein bisschen partizipiert man als Hebamme auch beim Familienglück mit und das genieße ich schon sehr.
Ist das nicht sogar auch typisch, dass die Geschwisterkinder oft dann genau da besonders tief schlafen? Also ich bilde mir ein, das habe ich jetzt schon öfter gehört, auch von deinen Erzählungen vielleicht, aber immer wieder vom Gefühl her sind Kinder, die potenziell eigentlich aufwachen würden in der Nacht, dann plötzlich im tiefsten Schlaf.
Ich glaube, dass Kinder ja öfter in den Halbschlaf kommen und eher ganz aufwachen, wenn es ganz leise ist. Das ist meine Theorie. Und wenn aber irgendwo in der Wohnung noch ein Gemurmel und ein Herumgegeh ist, dann nimmt das Kind im Halbschlaf wahr und spürt, es ist alles gut. Also das ist meine Theorie. Sollte mich jemand ausbessern, gerne. Aber ist auch meine Erfahrung, dass gerade bei Hausgeburten ich oft höre, na, jetzt wird es gleich wach werden, na, das wird nicht gut gehen. Und die Kinder verschlafen regelmäßig die Geburt.
Ja, finde ich sehr spannend. Ich bin heute mit meinem Mini aufs Sofa ausgewandert, weil der heute um 5 Uhr extrem Hunger hatte. Gestern hat er den ganzen Tag sehr schlecht gegessen, weil er Zahnweh hat, also weil er zahnt. Und der hatte um 5 Uhr Hunger und dann bin ich mit ihm aufs Sofa gewandert, habe ihm eine Banane gegeben und wir sind beide nochmal eingeschlafen. Und in der Früh kamen dann halt meine zwei Großen raus und waren auch sehr laut und das auch absichtlich. Ich glaube, die wollten halt einfach den Tag starten. Die fanden das überhaupt nicht cool, dass ich da eh wach liege, aber noch nicht bereit bin, Frühstück zu richten, weil eben der Mini da noch halb auf mir draufgelegen ist und ich dem auch noch gönnen wollte, dass er ein bisschen schlaft. Und der hat einfach wirklich noch gut eine halbe Stunde gemützelt, obwohl wirklich Rambazamba schon rundherum war. Und wirklich auch vom Mittleren absichtlich Licht aufgedreht wurde. Und ich dann daneben schon wirklich so grantig geworden bin und gesagt habe, so pst und so. Und normalerweise, ja, weckt das auch ein Kind auf, aber der hat gemützelt. Also ja, ist wohl auch so.
Ich glaube, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie sich sicher fühlen, dann holen sich so diese kleinen Kinderkörper auch den Schlaf. Mhm. Und manchmal ist es einfach für sie viel zu leise. Ich habe auch schon gehört, dass Kinder, besonders bei Großvätern, extrem gut schlafen, weil die angeblich sehr laut schnarchen. Mhm. Ja, wurde mir von mehreren Familien erzählt, beim Opa schlafen die Kinder durch. Ja, und dann natürlich kommt so wahrscheinlich wegen der Schnacherei, aber ich glaube, dass das wirklich so ist. Mhm. Ja,
ja, glaube ich auch. Sehr lustig.
Sicher sehr beruhigend.
Ja. Na, sehr schön.
Ja, also es war sozusagen die letzte Geburt 2024 und ist auch wirklich sehr schön, so ein Jahr abzuschließen. Das kann man dann wirklich sagen. Ich habe gewusst, ich werde am 31. Dezember keine mehr haben und habe dann wirklich mit dieser Geburt beim Nachhausfahren auch so dieses ganze Jahr abgeschlossen. Ja, man muss auch als Hebamme so ein bisschen so seine Rituale haben. Und auch mit welcher Vorfreude ich dann ganz bewusst jetzt ins Jahr 2025 gehe. Und jetzt, wenn ich mit dir hier sitze und den Podcast aufnehme, weiß ich schon, mein erstes Jänner-Baby ist unterwegs. Da habe ich heute schon in der Früh die Nachricht bekommen. Wehen gehen los, Schleimpfropf geht ab. Also ich schätze, dass ich bald gerufen werde und dann mein erstes Jänner-Baby in Empfang nehmen werde.
Ja. Und das letzte Dezember-Kind, also das letzte Kind im Jahr 2024 und auch dieses Jänner-Baby, die haben ja auch Glück, dass sie nicht deinen Geburtstag erwischt haben, muss man sagen, weil du immer deinen Familien sagst, wer dir den Geburtstag stiehlt und am 1.1. ein Baby kriegt, der muss es auch Rotraut nennen und das wäre dann schon sehr lustig. Ich glaube, das wäre weder für die Wiener Familie noch für die Familie in Istanbul der beste, die schönste Namenswahl gewesen.
Ein einziges Mädchen, weiß ich, das lebt in Berchtoldsdorf mit dem dritten Namen Rotraut. Mhm. Mit denen habe ich diese Geschichte auch erzählt. Mhm. Und sie haben einen Termin gehabt am 29. Dezember, vor doch schon, glaube ich, 10 Jahren. Und ich habe sie im November nochmal erinnert. Ihr wisst eh, am 1. Jänner nicht, weil sonst müsst ihr eure Tochter Rotraut nennen. Und sie haben mir da schon erzählt, sie planen es ein als dritten Namen und sie finden das eigentlich mega. Natürlich war am 1. Jänner die Geburt. Aber allen anderen habe ich es erspart.
Sehr lustig. Schön. Dann verabschieden wir uns mit dieser Folge.
Genau, ich werde bald zur Geburt eilen und ja, auch jetzt für mich und für meine Kolleginnen auf ein wunderbares Hebammenjahr 2025.
Das wünsche ich euch auch, auf viele, viele, viele liebe Babys, die da bei euch auf die Welt kommen. Und natürlich auch euch allen anderen, die 2025 ein Baby kriegen, egal wo, wünschen wir alles Liebe, alles Gute.
Bye bye, ihr Lieben. Ciao.